Begrüßen Sie besonders herzlich hier im Schloss Agathenburg Jane Comerford, meine Damen und Herren. Jane, sind Sie ein Landmensch? Denn ich habe Sie gesehen vorhin, Sie sind ein bisschen spazieren gegangen und ich hatte den Eindruck, dass Sie das auch mal genießen, aus der Stadt rauszukommen. Ist das so?
Oh ja, auf jeden Fall. Ich liebe diese Gegend auch insbesondere und diese Jahreszeit im Frühling in Norddeutschland, wo das so grün ist, weil so viel Regen war, wie wir alle wissen. Und sonst bin ich richtig voll mittendrin in Hamburg, in einem lärmigen Stadtteil auch. Und das ist so herrlich, rauszukommen und ein paar Tage im Grün zu verbringen und gar keinen Lärm zu haben. Das liebe ich.
Jane, wissen Sie eigentlich nicht nur, dass Sie sehr, sehr gut Deutsch sprechen, sondern auch noch Deutsch mit einem leicht Hamburger Akzent sprechen, was Sie besonders liebenswert macht. Wissen Sie das? Ist Ihnen das aufgefallen?
Mir ist das aufgefallen.
Ja. Ja, sagt man Ihnen auch, dass es so ist?
Ja, es ist mir häufig gesagt worden und spätestens, wenn ich mal ein Interview zurückhöre im Radio oder so, dann fällt es mir arg auf und manchmal denke ich, oh, das hätte es aber ein bisschen anders machen können. Aber ich krieg's nicht weg. Und ich habe mein Deutsch eigentlich auf der Straße in Hamburg also einfach so nebenher gelernt und man schnappt das so auf und auch der Charme mit dem, was etwas ausgesprochen wird. Und man sagt halt nicht Hamburg, sondern Hamburg. Und das ist drin bei mir.
Sie haben eben gesagt, so als Formulierung, das hättest du auch ein bisschen anders machen können. Gab es eine Situation in Ihrem Leben, das in Australien begonnen hat? Und jetzt Sie nach Hamburg geführt hat, über viele Stationen, über die wir noch sprechen wollen. Haben Sie je etwas bereut?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das alles als Teil des Weges gesehen. Und alles hat mich auch ein Stück weitergebracht. Und vor allen Dingen, das ist auch nicht rückgängig zu machen. Es war nun mal so, die Entscheidung hat man gemacht. Die Fehler sind einem passiert, auch die guten Sachen sind einem passiert. Und das kann man eh nicht beeinflussen. Also ich würde sagen, ziemlich glücklich im Moment, jetzt in diesem Alter angekommen zu sein und meine Situation jetzt und genieße jeden Tag, wo ich gesund bin und wo keine riesigen Tragödien und Dramen im Alltag kommen. Und die kommen immer wieder. Aber ich genieße halt die Tage wie heute. Alles läuft gut. Ihr seid alle da in Agathenburg und ich sehe auch ganz viele Freunde hier im Zuschauerraum. Und ich sitze hier mit Hubertus und ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte.
Um Hubertus zu sehen, mussten Sie irgendwann mal in Australien aufbrechen. Mit sehr jungen Jahren. Ich will nicht sagen, dass Sie aufgebrochen sind, um Hubertus kennenzulernen. Das wäre sicherlich verwegen. Aber wann gab es den ersten Moment in Ihrem Leben, in Ihrem jungen Leben, wo Sie gesagt haben, ich verlasse nicht nur mein Land, meine Familie, ich verlasse einen Kontinent und ja letztlich für immer. Gab es diesen einen Tag oder gab es ein Schlüsselerlebnis?
Also ich glaube, das war mehr eine Reihe von Unzufriedenheiten in mir.
Welche?
Das wurde mir einfach zu klein. Die Kindheit selber hatte eine gewisse Strenge auch.
Ja.
Aber auch viele Freiheiten. Also das ist eine Mixtur. Aber dieses kleine Ort in Australien, so traumhaft wie es war,
am Strand
Newcastle, genau, aufzuwachsen, der Schulweg ging quasi durch den Sand. Also wir sind in der Mittagspause dann kurz mal ins Meer gesprungen und wieder dann in den Matheunterricht. So,
das klingt nicht so schlecht. In der Schulpause, also ich meine, Tragödien sehen anders aus. In der Schulpause mal eben ins Meer gesprungen und zurück zu machen. Also ich kann jetzt nicht wirklich erkennen, warum man da weg muss. Ich meine, der Vater war Viehauktionator. Der Bruder hatte einen so großen Hof, dass man, glaube ich, mit Helikopter unterwegs war. Gleichzeitig war der Vater musikalisch. Er hat Gershwin gehört. Das klingt doch zum einen nach einer sicherlich auch wirtschaftlich sehr, ich will nicht sagen üppig, aber doch sehr wunderbaren Situation. Die Familie ging es gut. Der Vater war musisch. Was war das, was die kleine Jane, was das junge Mädchen so beengt hat?
Also es war so, die schulische Laufbahn war nicht ohne. Das waren katholische Schulen. Ich war ja nicht das einzige Kind. Wir waren vier Kinder zu der Zeit, als ich klein war. Es herrschte ganz, ganz strenge Hand damals in die 60er Jahre in Australien. Und es gab einige Nonnen, also wir hatten immer Nonnen als Lehrerinnen. Und die haben wirklich Terror betrieben mit uns, muss man leider sagen. Es gab wunderbare Nonnen, die ganz toll mit uns waren, aber es gab einige, die richtig zugeschlagen haben und Psychoterror betrieben haben. Im Nachhinein waren das fehlgeleitete sadistische Personen. Und es ist nicht nur meine Empfindung, sondern meine Geschwister belegen, also bestätigen ja. das. Und alle, die das durchgemacht haben. Und es war einfach, man brachte diese Geschichten nicht nach Hause. Hab dich nicht so, jammer hier nicht rum. Die Nonnen sind besonders von Gott ausgewählt und die können nichts falsch machen, so ungefähr. Also es war, man musste im Stillen das alles ertragen. Mhm. Auch die Schläge und auch diese Psycho-Zeugs, was da abgelaufen ist. Und das war bestimmt ein großer Teil von dieser Beengung auch. Und ich glaube, das hat am allermeisten zu meiner rebellischen Ader geführt, da auszubrechen.
War die Musik ein Rettungsring, ein Rettungsboot? Gab es, wenn man da in Newcastle als junges Mädchen am Radio saß, mal den Moment, wo aus dem Radio etwas kam, wo du sagtest, ja, das kann mir helfen? Gab es sowas?
Also wir dürfen kein Radio hören in der Kindheit und kein Fernsehen. Oh. Bis auf Sonntagabend Disneyland.
Super.
Aber wir haben selber gespielt. Also die Musik selber zu spielen, Klavier, Geige, zu singen, alle gemeinsam zu singen und so. Das war schon ein Ort, was mir gehörte, wo keine von außen kontrolliert hatte. Bis auf, dass ich jedes Jahr Stipendium, Examen machen musste und die Klassik, da waren sie auch streng. Also es war so eine geteilte Geschichte. Eigentlich ein Wunder, dass wir Mädchen alle Musikerinnen geworden sind im Nachhinein. Meine Geschwister sind auch Musikerinnen. Die sind in der Klassik geblieben und ich bin mehr so die Rock'n'Roll-Seite. Ich halte die Fahne für die Rock-Leute, die Wilderen.
Ich habe vorhin, als wir hier rauskamen, nach Schloss Agathenburg, wo eben Jane Comerford zu Gast ist, worüber ich mich sehr freue, hast du schon Stunden geprobt für die Songs, die du dem Publikum vor unserer Aufzeichnung, vielleicht auch während unserer Aufzeichnung und bestimmt auch nach unserer Aufzeichnung nochmal vorspielst? Ist Disziplin etwas, was du aus dieser doch sehr autoritären Kindheit mitgenommen hast, was dir vielleicht am Ende heute hilft? Ein gewisser Perfektionismus?
Ja, ich würde es eher Liebe zu Detail nennen. Ja. Perfektionismus ist so ein Wort, wo man denkt, oh, das ist ja über das Ziel hinaus und ein bisschen so fest und ein bisschen verbissen oder so. So ist es nicht. Ich habe sehr gut gelernt in der Kindheit, wie man übt und wie man sich zwingt, dass irgendwas wirklich, dass die Synapsen wirklich das tun, was sie tun müssen und mit aller Geduld mit dir. Und also das habe ich gelernt und das steht mir sehr gute Dienste später im Leben immer.
Du berichtest in den übrigens gar nicht so vielen Interviews. Wenn man sich auf dein Leben vorbereitet, dann merkt man, so viel gibst du gar nicht von dir preis. Wohl aber hast du erzählt von einer Klavierlehrerin, die Arthritis hatte und gleichwohl dir eine sehr gute Klavierlehrerin war. Aber was hat sie noch dir für dich geleistet in dieser Zeit, wo du ganz offensichtlich auch ein bisschen einsam warst?
Ja, also das war mein allerletztes Jahr, wo ich mein Klavierdiplom gemacht habe. Und dann hatte ich diese wunderbare, begabte, musische, fantastische Lehrerin, so eine ganz alte, kleine Person, die mit auf dem Klavierhocke mit mir saß und hat mitgeatmet und ist mit rein, so ganz tief rein in jeden Ton reingegangen. Wir haben teilweise einen Ton gespielt und beide in so eine Wallung. Also über ihre Körpersprache und ihre Haltung und der Liebe und der Respekt und was für eine Welt in ihr aufging, das hat ein bisschen übergeschwappt, sage ich mal, in mir. Also ich glaube, von dieser Frau habe ich mehr gelernt als bei alle anderen Lehrer in meiner ganzen über 10-jährigen Laufbahn in der Kindheit.
Bevor du Australien verlassen hast, bist du ein Jahr, glaube ich, nach Amerika gegangen, nach Los Angeles.
Ja.
War das das Ziel? Also das war so ein Schüleraustausch wahrscheinlich.
Genau.
Das war sozusagen die Generalprobe für die endgültige Flucht dann später.
Ja, so kann man das sehen. Ich habe es ja nicht gewusst, was kommt. Ich ging so in dem Leben, mal gucken, was passiert. So, das war also völlig planlos, ziellos und unstrukturiert. Und wo ist der nächste Abenteuer? Das war so meine Art. Und dann habe ich eine dieser Austauschschule-Stipendium nach Los Angeles gewonnen mit einer Familie. Und dann ging ich auf die Schule. Und das war ein Rock'n'Roll-Jahr, 1976, 77. Denn da in Kalifornien zu der Zeit kam die Band The Eagles mit Hotel California auf den Markt. Yeah. Steve Miller Band. All diese Zeit, da war ich da, hab in dem Cabrio durch Hollywood Hills mit den Jungs, die Joints geraucht haben, die ganze Party da begleitet, sag ich mal. Und das war ganz schwer zurückzugehen zu Newcastle, an Strand und so dieses Klein-Klein.
Und dann bist du zurückgegangen, du musstest ja nochmal zurück nach Australien.
Man muss immer zurück nach so einer Geschichte.
Du hast deinen Highschool-Abschluss gemacht wahrscheinlich. Und ich habe das so bewundert. Ich versetze mich in die Lage einer jungen Frau, die gelitten hat unter der katholischen Strenge, unter der Autorität, aber die gesagt hat, okay, ich verdiene mir jetzt Geld in Cafés, glaube ich, in Hotelbars, und das Geld gebe ich aus für ein Ticket nach Europa. Du warst vorher als Austauschschülerin in Amerika. Was hast du mit Europa verbunden? Welche Erwartung? Warum Europa?
Europa war einfach spannend, weil wenn man in Australien aufgewachsen ist, das ist wirklich am Ende der Welt. Das spürt man immer, dass man wirklich am Ende der Welt ist und ganz weit weg von, wo irgendwas ist.
Woran und spürt man denn das? Man spürt doch nicht, dass man am Ende der Welt
ist. Doch, das spürst du. Du guckst, du stehst da in Sydney oder am Strand irgendwo und du guckst über diesen Ozean und du denkst, okay, das nächste Stück Land ist wohl Südamerika da. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer in der Richtung. Das spürst du. Es ist wild. Es hat eine andere Wildheit. Alles ist raffer. Die Vögel sind lauter. Die verrückten, so völlig nervige, laute Vögel, Papageien und so. Du bist wahnsinnig. Hier das ganze Zwitsche und so hier ist so niedlich. Es ist hier alles so gesittet, es ist alles so grün. Es ist alles so, es gibt kaum Mücken und so. Es gibt, also die gemeine norddeutsche Mücke ist eine Lachnummer gegenüber das australische Moskito. Dicke, fette Teile. Die meinen es wirklich ernst.
Jetzt bist du aber vor der derben, zur Brutalität neigenden australischen Mücke geflohen und zunächst mal nach Barcelona. Das ist zumindest die Recherche des Meyer Burckhardt.
Okay, nicht schlecht.
Nicht schlecht, nicht aber es könnte besser sein, oder?
Könnte besser sein, ja.
Nämlich, wohin dann?
Ich bin mit dem Rucksack, ich habe da so ein Ticket für die...
Interrail.
Es hieß U-Rail.
U-Rail.
Das ist nur für Nicht-Europäer.
Okay.
Das war U-Rail Pass und da konnte man 6 Wochen lang auf alle Züge in Europa hin und her fahren und das war inklusive. Und da bin ich mit dem Rucksack rauf und runter und habe teilweise dann Strecke Barcelona-Stockholm genommen, weil da habe ich ein Hotel gespart. Da habe ich gedacht, schöne lange Strecke, kann ich schlafen.
Kannst schlafen im Zug.
Genau. Und habe natürlich nicht gewusst, dass diese Züge dann auf den Fähre dann fahren oder abgekoppelt sind. Und dann stehst du irgendwo und dann hast du das nicht mitgekriegt. Oder, na, also lauter solche Sachen. Ich wusste auch nicht, dass es Grenzen gab und dass man Visum braucht und solche Geschichten oder Arbeitserlaubnis oder sonst was. Also völlig planlos da einfach raus in die Welt mit dem Rucksack. Und dann, als ich am Ende war, bin ich in Spanien gelandet. Da sind wir. Also nachdem ich in Paris, ich habe das alles gesehen, also diese kulturelle, was Europa zu bieten hat, diese tiefe Schichten von dem Kulturellen, das spürt man so doll, wenn man in Europa ist. Das war meine Motivation, diese Kontinent so zu lieben. Und ja, dann in Spanien. Frage, Herr Meyer-Burkhardt?
Meine liebe Jane, ich wollte eine Frage zwischensteuern, bevor wir jetzt, wir sind ja in Europa angelangt und es ist guter Brauch bei Meyer-Burkhardts Frauengeschichten, dass unser Gast auch immer etwas Musik mitbringt. Es kommt ja eine sehr, sehr große Hard-Rock-Band aus deinem Land, aus Australien, nämlich AC/DC. Und du hast dir einen großen Hit von AC/DC gewünscht. Hat der dazu beigetragen, dass du vor den Moskitos geflohen bist? War das sozusagen ein Wake-up-Call, ein Alarmruf und sagen, raus?
Also, die haben gesungen und geschrien und gespielt nach meiner Seele. Das war genau die Rauheit, das Rebellische, das Lustige auch. Das waren auch lustige Kerle. Die waren auf Party und auf Krawall und ohne Rücksicht auf Verluste hatte man das Gefühl, so waren sie drauf und das hat mich ganz, ganz doll imponiert.
Und welchen Song hören wir?
Highway to Hell.
AC/DC gewünscht von unserem Gast heute, Jane Comerford, zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Bist du mutig?
Oh, ich glaube, es ist Auslegungssache. Ich empfinde mich nicht als mutig, aber manchmal doch. Also mal so, mal so.
Muss eine Abenteurerin als solche empfindest du dich, glaube ich. Du suchst ein bisschen das Abenteuer. Du bist kein Mensch, der die Heimat notwendigerweise braucht. Du bist gern unterwegs, magst auch das Fremde. Du suchst in der Fremde, das hast du mal zu Protokoll gegeben, du suchst in der Fremde nicht die Heimat, sondern du suchst in der Fremde die Fremde. Ist es nicht sozusagen Voraussetzung, um Abenteurerin zu sein, dass man bestimmte Ängste überwindet und wenn man das wiederum tut, ist man mutig?
Ja, das könnte sein. Ich überlege, also ich glaube, es ist mehr so eine Öffnung. Das ist die Sehnsucht, Grenzen zu übersteigen. Menschliche Grenzen auch. Ich habe so Erlebnisse gehabt mit Menschen in fremden Ländern, wo man nicht ein Wort miteinander sprechen konnte und nur über Körperkontakt lachen, gucken, irgendwie verständigen und so unfassbare Begegnungen, wo vielleicht das Wort im Weg gewesen wäre. Also, ich habe das nicht als so mutig, sondern als Neugierde und Öffnen und andere reinlassen auch bei mir.
Können wir vielleicht, wir in Deutschland insbesondere von Amerikanern, aber eben auch von Australiern lernen, dass eine Niederlage nicht so schlimm ist, dass zu versagen nicht so schlimm ist, während wir alle, wir sind ja eine Nation, die sehr an Sicherheit interessiert ist. Das unterscheidet uns von angelsächsischen Nationen. Können wir das lernen, freier zu sein? Gibt es da auch etwas, wo du sagst, Mann, warum sind die Hamburger denn so? Gibt's das? Gibt's das?
Also ich glaube, ich würde sie nicht über einen Kamm scheren. Ganz ehrlich, weil es gibt genauso unfreie Australier und Amerikaner. Und es gibt auch hier Leute, die durchaus wirklich, ich sag mal, an sich arbeiten, dass die irgendwas, was in der Kindheit eingepflanzt worden ist, abarbeiten, wegarbeiten, reflektieren und sich neu finden, offener werden vielleicht. Also ich kenne auch sehr viele Leute, die hier sind, Hamburger auch, und berufsbedingt meine Musiker, die sind sowieso so ein bisschen andere Schlag von Mensch oft. Aber da gibt es auch ganz andere, wo ich denke, wie toll ist das, diese Leute nehmen mich auf in ihrem Kreis und behandeln mich wie Familie. Also das ist schon hier mit sehr, sehr häufig passiert in Norddeutschland, in Hamburg. Und bevor ich überhaupt nennenswerte Erfolg hatte oder so, es war nicht so wegen Promi-Status oder so, sondern ich habe immer ganz tolle Leute hier irgendwie kennengelernt. Vielleicht ist das ein Zweier-Geschichte, was man ausstrahlt, kriegt man zurück. Kann damit zu tun haben, wenn man sie sonnig genug anstrahlt, dann na, kommen sie auch.
Du hast viel Musicals gemacht.
Ich habe einige Musicals gemacht.
Ja? Auch in Wien. Les Miserables hast du, die, ich glaube, die deutsche Uraufführung gespielt.
Genau.
Bist aber dann in den Norden gekommen. Das kommt ja immer wieder, wird immer wieder deutlich, dass du dem Norden deine Referenz erweist, dass du den Norden liebst. Wer oder was hat dir hier den Einstieg erleichtert?
Also es ist chronologisch ein bisschen anders, dass ich aus Spanien hierher gekommen bin, nach Hamburg. Und das war eine Begegnung da. Ich war ziemlich unglücklich am Schluss in Spanien, konnte keine Musik mehr machen. Irgendwie hat es gestockt im Leben, nach ein paar Jahren Spanien. Und da war jemand in erweiterten Freundeskreis da, der aus Hamburg kam, ein deutscher junger Mann, der sagte, Jane, wenn du mal einen Neustart machen willst oder so, bist herzlich willkommen auf mein Sofa zu schlafen, wenn du mal nach Hamburg kommen möchtest. Und der hat vielleicht einen Schock gekriegt, als ich angerufen habe. Gilt dein Angebot noch?
Das war in welchem Jahr?
Das war, glaube ich, 1980.
Da müssen wir aber eine Episode, bevor du das erzählst, die noch in Spanien lag. Das war für mich eine große Verblüffung. Wir alle kennen noch Baccarat. Yes, sir, I can boogie. Und das wolltest du jetzt ein bisschen wegdrücken. Ich habe das schon geahnt. Und ich habe meinen Augen nicht getraut, dass du zumindest eine Zeit lang mal die zweite Person warst von Baccarat. Neben, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Maite Mateos.
Ja, Maite Mateos. Das ist, das war meine Partnerin eine Zeit lang. Das ist ein bisschen Zeitsprung jetzt. Du hast dir das zusammengereimt, dass weil ich damals in Spanien war, ist die Baccarat-Geschichte damals passiert.
Liegt ja auch nah.
Ist aber war nicht so.
Macht
das
ja
kam
nichts.
Viel später.
Nee, Moment, das kam aber viel später. Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie war ein Song von 77.
Genau, aber ich war ja nicht Teil der ursprünglichen Besetzung.
Du warst erst später dran.
Genau, und es war so, bei dieser Gruppe, die haben riesige Welterfolge, bis auf Amerika und Australien. Und deshalb hatte ich nie von dieser Truppe gehört, als sie angerufen haben.
Ja.
Ich musste fragen im Freundeskreis, Baccarat, kennst du, wer ist das? Na, spinnst du, musst du doch kennen. Yes Sir, I Can Boogie und so. Also für mich war das alles neu. Die Band ging auseinander, die beiden spanische Frauen. Und jede hat mit einer anderen Partnerin weitergemacht. Die haben weiterhin Konzerte gespielt. Also es gab quasi zwei Baccarats. Und beide dürften sich Baccarat nennen. Weil ich glaube, diesen Namen kann man nicht schützen, weil es auch eine Rose ist.
Wahrscheinlich,
und so. Also irgendwie so. Also beide dürften, beide haben das gemacht. Und die, die Yes Sir, I Can Boogie gesungen hat, die Maite Mateos, irgendwann in die 90er Jahre gab es da ein Connection, dass Freunde gesagt haben, Mensch, die sucht doch jemanden und das wäre doch perfekt für dich. Und ich dachte, oh, was ist das jetzt? Ich hatte die Musical, ich habe mehrere Musical-Hauptrollen, ich hatte ein eigenes Tonstudio all die Jahre gehabt, ich habe so viel gemacht und ich war so ein bisschen, oh, was habe ich noch nicht gemacht? Das habe ich noch nicht gemacht. So das 70er Disco und dann so in die Welt raus in Skandinavien, Russland, Kasachstan, Lettland, solche Orte, ich dachte, das ist Rock'n'Roll.
Ja.
Mach das mal mit hier. Und obwohl es überhaupt nicht meine Musik war, aber ich war eine sehr geübte Background-Sängerin und überhaupt Sängerin und ich sprach Spanisch und ich habe ja Ballett gelernt in der Kindheit und Jazz-Tanz, das heißt, die ganze spanische Tanz und so konnte ich dann auch mir aneignen. Aus dieser Zeit mit Baccarat habe ich die allerbeste Anekdoten, glaube ich, was da alles passiert ist. Das war eine aberwitzige Zeit.
Ich wäre ein schlechter Interviewer, wenn ich dich nicht jetzt fragen würde, was ist die beste der besten Anekdoten?
Okay, eine Anekdote. Wir treten auf in Kasachstan. Wir hatten zwei Gigs da. Und eine war in so einer Disco. Also man kommt in ganz abgefahrenen Orten, wo man denkt, wo sind wir jetzt gelandet? Also Almaty. Almaty ist kurz vor der chinesischen Grenze. Also das ist, wir sind so weit geflogen in eine russische Maschine, wo man dachte, das fliegt uns gleich um die Ohren. Ne? Das klapperte so derartig. War schon abenteuerlich da, also überhaupt. Und dann nach diesem Auftritt gab es Bodyguards da um uns backstage und dann kam zwei Bodyguards mit einem dunkelhaarigen Mann mit sehr tiefe T-Shirt, sehr tiefen Shirt und sehr viel Brusthaare, mit sehr dunkle, feurige, glühende Augen. Und die Bodyguards müssen ihn quasi zurückhalten, dass er nicht mich angesprungen hat. Also ich habe richtig so ein bisschen, ich dachte, oh Mann, ne? Lass mich hier ans Land. Und dann hat der Dolmetscher mir übersetzt, dieser Mann, das ist ein Zigeunerkönig. Und ich dachte, Mensch, die Gypsy Kings. Er sagte, das ist ein Gypsy King. Ich sagte, die Gypsy Kings, die mucken auch hier, oder was? Ne? Ja. Das war natürlich kein Gypsy King, das war ein Zigeunerkönig, so, der mir eine riesige Goldkette entgegen, also riesig, es war eine ganz massive Goldkette.
Ja, aber auch Gegenleistung gehofft.
Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, ich wollte das nicht annehmen. Und mein Manager sagte, du wirst ihn nicht los, wenn du das nicht annimmst. Der hat mir nur gesagt, ich möchte nur, dass du meinen Namen dir merkst und dass du raus in die Welt gehst und diese Kette behältst. Und immer wenn du diese Kette in der Hand hältst, dass du an mich denkst. Ich heiße Nikolai.
Und hast du die Kette behalten?
Ich habe die Kette noch.
Ja?
Ja, ich habe sie auch schätzen lassen.
Und?
Gar nicht ohne.
Ist der Eindruck richtig, dass du dein Leben nicht geplant hast? Du magst das Wort Karriere nicht, das weiß ich. Du magst lieber das Wort berufliche Laufbahn, das ist dir lieber. Hast du je etwas dir vorgenommen, etwas geplant, versucht, deinem Leben eine Struktur zu geben? Oder bist du ein spielerischer Mensch?
Ich bin völlig unstrukturiert. Also das kommt immer wieder hoch und durch. Und ich akzeptiere das jetzt. Das gehört zu mir. Ich habe viele Jahre versucht, mich zu strukturieren und dies und das. Und ich bin besser, wenn ich unstrukturiert bin. Ich bin glücklicher und das, was ich mache, ist besser.
Der Mann, der dich auf sein Sofa eingeladen hat in Hamburg, wer war das eigentlich?
Das möchte ich jetzt nicht hier. Da muss man nicht alles erzählen, Hubertus.
Meine Damen und Herren, es interessiert mich auch gar nicht. Also dieser unbekannte Mann, der dich auf sein Sofa eingeladen hat, was ging dann mit dir musikalisch los? Was war dann die Initialzündung, die du in Hamburg erlebt hast? Und wie und wo hast du Fuß gefasst?
Also das war, ich musste mir selber einen Job kreieren, den es noch nicht gab. Ich habe einfach gedacht, okay, was kann ich? Nicht viel. Was für Papiere habe ich? Gar keine. Und habe irgendwie festgestellt durch Ausländerbehörde und so, wenn man Künstler ist, kann man hier arbeiten. Aber ja, alle anderen Berufe, ich hätte nicht kellnern können oder sonst was. Also war ganz gut, dass ich Klavier spielen konnte und singen konnte. Und ich hatte schon als Sängerin, Pianistin gearbeitet, in Spanien, auch in Australien. Und dann im Interconti gab es eine Bar unten. Und da war in Deutschland zu der Zeit immer in diese Hotelbars ältere Herren, die so ein Heimorgel mit integrierter Rhythmusmaschine Strangers in the Night gespielt haben. Es gab keine Pianobars in Deutschland, das war ein ganz neues Konzept.
Nee, stimmt.
Aber da stand ein Flügel und dann habe ich irgendwie da mich angemeldet und diese Chefetage fand das so spannend, dass eine junge Frau, ich war ja 21, so irgendwie Carole King und James Taylor und so solche moderne, für derzeit moderne Stücke spielt. Und dann habe ich einen 3-Monats-Vertrag bekommen und dann habe ich jeden Abend Pianobar gespielt und da hat es sich rumgesprochen in Hamburg, weil das so ungewöhnlich war. Und Leute sind extra hingekommen. Da gibt es eine Sängerin, eine Australierin in der Stadt. Komm mal, wir gehen ein Trinken in die Interconti Bar. Und dann kamen Leute auf mich zu. Wir suchen eine Sängerin für unsere Band. Hast du Lust? Ja, okay. Mein Freund sucht Background-Sängerin in sein Studio. Irgendwie hast du Lust, vorbeizukommen? Ja, komme ich nächste Woche. Und dann habe ich da irgendwie immer was gemacht, wurde gesehen und gehört. Und dann ging es weiter. Das war die Struktur.
Es ist gut, aber auch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, Jane Comerford ist zu Gast, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Und ich finde, der Text von diesem relativ neuen Rod Stewart-Song passt sehr zu deiner Mentalität. Can't stop me now.
my stream as I hollered out an old blues tune. We can't sign your son, cause you don't fit in the mold. It's your hair and your nose and your clothes. I said thank you, gentlemen, for this opportunity. Now move on down the road. And I remember I used to say, they can't stop me now, the world is waiting. It's my turn to stand out in the crowd. They can't stop me now, the tide is turning. I'm gonna make you proud. So proud.
Rod Stewart can't stop me now. Jane Comerford ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Jane, du hast gerade erzählt, dass du im Hotel Interconti, mittlerweile abgerissen, glaube ich, viel gespielt hast. Und das hat sich rumgesprochen in der Stadt. Da ist eine junge, hübsche, sehr begabte, sehr musikalische Australierin. Daraus haben sich Kontakte ergeben. Ich war bass erstaunt, mit wie vielen Leuten du gearbeitet hast. Mit Dieter Bohlen, mit Kunze, mit Roger Whittaker, mit Vicky Leandros, mit Howard Carpendale, mit El Martino, mit Freddie Quinn, mit den Wildecker Herzbuben, mit James Last. Das ist enorm, aber auch mit jungen Bands in deiner anderen Funktion. Fury in the Slaughterhouse, Seed. Das wissen wenige, dass du so viel gemacht hast. Was ich mich aber frage, hat nicht im Hotel Interconti damit eine Karriere begonnen, die zwar von großer musikalisch-handwerklicher Virtuosität zeugt, aber die dich nicht zu dem hat kommen lassen, was man eine eigene Karriere nennt. Also warst du eine Dienstleisterin in Sachen Musik?
Ja, das war ich. Also ich habe ganz lange nicht gewusst, was ich suche. Und im Zweifel habe ich einfach gearbeitet. Also ich habe einfach so immer weitergemacht und das genommen, was reinkam. Und sah diese Art von Arbeit, die Background-Jobs zum Beispiel, Anfang die 80er, ich habe da so, ich spiele da Piano, dann gehe ich in ein Studio und irgendwann kommen Leute auf mich zu und sagen, in diese ganz begehrte Gruppe von Menschen, die alle Background-Jobs im Studio gemacht haben damals. Es gibt so eine kleine feine Clique und ich hatte das Glück, dass die Frauen aus dieser Clique wegzog nach München und ich war da, konnte von Blatt lesen, konnte also arrangieren, konnte Rock und Pop und alle diese Stilistiken und war zur Hand und dann rutschte ich da rein und ich habe alles besungen, was nicht nied- und nagelfest war in die 80er. Das waren toll bezahlte Jobs, das war eine tolle Truppe und im Studio, das ist richtig Präzisionsarbeit. Das hat mich fasziniert, das war toll.
Wenn man so viele Musiker kennenlernt, natürlich bist du nicht immer gleichzeitig mit ihnen in den Studios, weil ich glaube, dass diese Back-Vocals auch getrennt oft aufgenommen werden. Ja. Aber du bist mit ihnen auf Tournee gegangen, mit vielen dieser Musiker. Gibt es da nicht die eine musikalische Begegnung, wo man sagt, ich frage bewusst nicht nach persönlichen Begegnungen, weil du es nicht dein Lieblingshobby ist, aus deiner Privatwelt zu erzählen. Deswegen frage ich dich danach, obwohl ich so gerne täte. Aber gab es nicht musikalische Begegnungen, wo du gesagt hast, Mensch, an der Ecke bleibe ich mal, hier arbeite ich mal weiter, das interessiert mich. Oder hast du schon beim Betreten des Studios diese Mentalität gehabt, es ist ein sauberer Job, es gibt ein sauberes Geld, ich komme und ich gehe?
Also ich muss sagen, ich habe immer mein Herz komplett reingelegt. Ich habe eher mehr zu mir gefunden durch bestimmte Momente in Musical-Rollen, wo ich die Verbindung zwischen die Dramatik und die Stimme, ohne zu dick aufzutragen, also ohne Musical-mäßig zu klingen, sage ich mal. Deshalb habe ich ja die Rollen gekriegt, weil ich nicht wie eine Musical-Sängerin klang. Und da habe ich was über meine Bedürfnisse, nicht nur so eine flache Musik zu machen, sondern eine gewisse Tiefe. Aber ohne so tief zu sein, dass man selber denkt, oh Gott, das ist ja, das trieft vor Selbstwichtigkeit oder so. Also ich habe da schon gespürt.
Welche Rolle war das? Gab es ein Musical?
Also Les Miserables war natürlich eine Rolle, wo der Komponist hat mir gesagt, als hätte ich es für dich geschrieben. Das ist so Volltreffer mit deiner Stimme, dein Sound, deiner Art und so. Das war schon hochdramatisch. Da bin ich sterbend, singend, jeden Abend, manchmal zweimal am Tag gestorben, mit Doppelvorstellung. Na, da hat man das Blut abgewischt nach der Vorstellung und dann, okay, wieder von vorne anfangen. So, die ganze Nummer nochmal durch. Also hochdramatische Rolle. Und das macht Spaß. Das ist also Leidenschaft. Und man kann alles da reinpacken. Drama ohne Ende. Und das auszutarieren, dass man sich nicht gehen lassen hat in den Drama, sondern wirklich so geschmacklich noch bei der Stange zu bleiben und so. Also das, ja, diese Zwischentöne haben mich immer auch sehr inspiriert.
Die in Hamburg glückliche Jane Comerford, stelle ich mir vor, sitzt in ihrer Hamburger Wohnung. Es ist ja eine große, glaube ich, ein großer Optimismus in dir. Es wird nicht geklagt, der Rock'n'Roller geht seinen Weg. Aber gibt es nicht auch diese Momente, wo du bei diesem ja nicht immer nur gutem Wetter in Hamburg mal aus dem Fenster guckst und du denkst an den Sand von Australien, der ist für dich der Inbegriff der Heimat, der Sand am Meer, weil du sagst, es gibt so einen Sand nur in Australien. Gibt es so etwas wie Heimweh manchmal?
Es gibt auf jeden Fall Heimweh. Natürlich gibt es Heimweh. Diese ganzen Eindrücke aus der Kindheit, die wahrscheinlich jeder hat, ja. Die Gerüche, die Geräusche, wenn man nachts als Kind die Brandung hört, na, die Wellen und nicht irgendeine Brandung, sondern Ozeanbrandung, das ist das, erschüttert so richtig. Und die Geräusche, die Dufte, der Salz in der Luft ist viel, viel mehr da als in Europa irgendwo. Ich habe noch nie so eine salzige Luft gerochen wie da. Ja, natürlich hat man Heimweh, ich muss hin und wieder hin und das sättigen und dann wieder weg.
Seit 1984 bist du Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und zwar beim Eventim-Popkurs in den Fächern Gesang, Performance, Songwriting und Bandcoaching. Du hast zu deinen Schülern, wenn ich so sagen darf, zählt Peter Fox, Seed, Wir sind Helden, Rosenstolz, Boy, Revolverheld. Das sind große Namen. Welchen Einfluss nimmst du auf diese Künstler, auf diese Bands?
Also bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ist ja klar. Und wir haben da so, diesen Popkurs läuft für 6 Wochen im Jahr. Und es gibt eine zweifache Aufnahmeprüfung. Und man schickt ein Demo hin. Und wenn wir denken, okay, das ist interessant, von Songwriting-Aspekt, von Stimme, von Gesamtlebenslauf, wo dieser Mensch steht jetzt, dann laden wir sie zur Live-Prüfung ein und wir nehmen ausschließlich Leute, die selber schreiben und selber produzieren und selber spielen. Also alle Instrumenten, alle Pop-Rock-Instrumenten, teilweise auch Bläser dazu, aber auf jeden Fall, dass so 9 oder 10 Band-Konstellationen sich formieren können. Und wir nehmen relativ viele Sänger, so 25 Sänger oder so, damit sich das gut durchmischt. Und es ist ein Kontaktstudiengang. Das heißt, es geht um die Kontakt untereinander, dass diese Leute netzwerken und miteinander spielen und aus ihr kleinen Dorf oder ihr kleinen Umfeld, manche studieren schon oder haben schon ausstudiert, irgendwo anders Jazz oder Popmusik irgendwo. Mittlerweile gibt es an viele Universitäten dieses Angebot, aber dieser Popkurs ist wirklich einmalig, weil es komprimiert ist und wir gehen davon aus, dass nicht wir diese Leute unterrichten und zeigen, wie es geht, sondern sie müssen sich selber erfinden und wir begleiten sie dabei.
Ist mein Eindruck richtig, dass ein Musikstil, der dir mehr am Herzen liegt als vielleicht andere Musikstile, ist Country? Stimmt es?
Das würde ich nicht sagen.
Nee?
Nee. Also das ist so durch die Hintertür gekommen in meinem Leben und ich hätte nie und nimmer gedacht, dass ich jemals Country singe, so professionell. Mhm. Aber weil ich so vielseitig bin und man kennt auch, also ich saug die Sachen so auf, als wären sie meins. Wir haben das geliebt aus dem Radio. You picked a fine time to leave me, Lucille. Also diese Haltung von dem Typen zum Piepen. Und wir haben es geliebt. Also man hat was begriffen, einfach über diese Musik.
Du wirst mir aber recht geben, dass Texas Lightning zunächst mal eine Country-Band ist.
Das ist richtig.
Gut, und man hat mir erzählt, dass du da gelegentlich mit auftrittst. Ja? Ich habe dich da das erste Mal erlebt und habe erst danach deine Karriere rückverfolgt. Wie hast du Texas Lightning kennengelernt? Wie hast du Olli Dittrich kennengelernt?
Also Texas Lightning, das ist so, 3 von den Männern in dieser Band waren ehemalige Studenten in dem Popkurs, wo ich Dozentin war. Olli war nicht da,
Ich wollte gerade sagen, Olli im Popkurs, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, drei von den Jungs waren da, also man kannte sich irgendwie. Und ich hatte einen Auftritt in der Fabrik in Hamburg. Ich war Gast bei einem anderen Künstler. Und da stand der E-Gitarrist und Banjo-Spieler von Texas Lightning vor der Bühne und sagte, hier ist ein Demo, kannst du mal reinhören? Wir suchen händeringend eine Sängerin. Und irgendwer von uns hat gedacht, vielleicht hat Jane Lust dazu, vielleicht könnte sie das. Und das war so weit entfernt, aber es war wieder so eine Situation, wo ich dachte, Mensch, das war Ende 2004. Ich hatte ja alles gemacht. Ne? Und dann dachte ich, das ist ja eine Hobbyband, das wäre ganz nett, einfach nur zum Spaß singen. Also nicht jetzt Karriere, nicht, dass es irgendwie so Geld generiert und so, sondern einfach, die haben so viel Spaß und ich habe da reingehört, toll, diese 50er-Jahre-Look und Augenzwinkern und so. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja super. Und dann ging ich in den Proberaum und wir wollten alle dann in Urlaub irgendwie, haben gesagt, okay, morgen Abend Proberaum, ich komme zu euch, wir checken das aus. Und dann haben sie mir den Text von Like a Virgin von Madonna hingelegt und angefangen, so einen ganz anderen Groove zu spielen. Und ich habe drauf gesungen. Und es war ganz klar, dass das eine...
Das ist schwer zu singen, Like a Virgin. Das ist kein... Oder?
Für mich nicht. Vielleicht für dich, Hubertus. Aber...
der große Hit, den du geschrieben hast, den du komponiert hast, den du getextet hast, ist No, No, Never. Und vielleicht kannst du ihn mal...
Darf ich was sagen dazu?
Ungern.
Aber
nein,
doch,
natürlich.
Ne? Ja, ja, ja. Also es ist so, dass es natürlich eine Geschichte gibt, wieso ich diesen Song geschrieben habe und wie ich den geschrieben habe. Das eine ist, dass wir für die Eurovision Song Contest einen neu geschriebenen Song brauchten und ziemlich dringend. Also innerhalb relativ kurzer Zeit musste dieser neue Song, der noch nicht veröffentlicht war, neu geschrieben werden. Und dann war ich schon am Komponieren, also improvisieren am Klavier und da klingelte das Telefon. Und da war meine Schwester. Und es ist so eine Tragödie in meiner Familie passiert, dass ihr Mann unerwartet gestorben war und hat sie als alleinerziehende Mutter mit einer 4-jährigen Tochter hinterlassen. Und wir hatten dieses Telefonat und dabei wurde es mir klar, dass ich eine größere Rolle in dem Leben von diesem Mädchen spielen muss. Und ging zurück zum Klavier und mein Herz war so berührt und meine Gedanken bei dieses Mädchen, wo ich, und ich dachte, ich würde sie am liebsten jetzt im Arm nehmen und sagen, ich werde dich niemals im Stich lassen und ich werde immer für dich da sein. Und der Song No No Never ist in dieser Sekunde entstanden und floss durch meine Finger und in diese Version werde ich das jetzt spielen.
Stronger now than you ever know, and I won't ever let you go. My love is wider than the ocean can be, and it's deeper than the deep blue sea. My love goes higher than a mountain can rise, and I see it there in your eyes. My love gets tougher when the going gets rough, and believe me, I got more than enough. Keep trying, babe, keep holding on. There's a place we belong where things are good, where love is strong. I'm never ever gonna leave you to cry on your own. Never ever gonna not go and pick up the phone. I'm never ever gonna let you be chilled to the bone. No, no, never, hey, no, no, never. I'm never ever gonna leave when you're lost in the storm. Never ever gonna not keep you safe where it's warm. I never ever will desert you when your heart is torn. No, no, never, no, no, never, no, no, never. No, no, never, no, no, never, no, no, never.
Dankeschön.
Das ganz war großartig, der Anruf von deiner Schwester. Deine Schwester war da in Australien?
Nein, sie wohnt in ein anderes Land.
Das heißt, du hast eine Entscheidung getroffen, irgendwann mal auch ohne die Familie zu leben. Fällt dir das in solchen Momenten besonders schwer? Ja. Also hätten wir dir dieses wunderbare Lied, das wir dir zu verdanken haben, nie bekommen, wenn du nicht manchmal diese Sehnsucht nach Familie hättest? Weil du hast gesagt, ich würde am liebsten dieses Kind in den Arm nehmen und sagen, aber du konntest es ja nicht.
Da kannst du recht haben, dass ganz viel Sehnsucht und Heimweh in mein musikalisches Leben bewirkt, weil man es nicht haben kann und weil so eine Sehnsucht einpackt. Und wenn das in die Musik dann durchfließt, dann hat es eine gewisse Kraft, die es sonst vielleicht nicht hätte.
Texas Lightning, wissen nicht viele, ist ja, also wenn man es übersetzen würde, ist es eine Formulierung, ich glaube im Amerikanischen vor allen Dingen, für warm abreißen. Also wenn man Versicherungsbetrug machen möchte und man sein eigenes Haus ansteckt, dann ist es ein Texas Lightning. Ja, also
genau, und das wussten wir aber nicht, bis wir mit Larry Hagman, J.R. Ewing, ja, bei Thomas Gottschalk aufgetreten sind in einer Sendung und wir waren backstage mit ihm. Und er hat uns das gesagt, Texas Lightning, und wisst ihr, was das heißt? Ja. Also der hat uns das gesagt, und ich habe Raindrops Keep Falling on My Head mit J.R. Ewing auf der Bühne bei Thomas Gottschalk gesungen. So, jetzt kommst
du. Wow, wow. Und Olli war schon am Drums? Mhm. Wie ist Olli dazu gestoßen?
Olli ist ein alter Freund von dieser Band. Die kennen sich seit Jahrzehnten, und das ist so eine große, dicke Männerfreundschaft da. Drei von den Jungs kennen sich seit 25 oder 30 Jahren, ganz eng. Und das war so eine Band, wo die Leute dann ausgestiegen sind, der Trommler ist ausgestiegen und so. Und dann haben die gedacht, ja, wen wollen wir Olli fragen, weil Olli immer früher auch Skiffle gespielt hat und Schlagzeug gespielt hat in Bands und so. Und der hatte zum Glück Lust dazu. Und kurze Zeit später haben sie mich an dem Abend dann gefragt, ob ich auch dazu komme. Und die Energie von dieser Kombination von Menschen zu der Zeitpunkt hat ein gewisse Magic gehabt, ein gewisser Zauber.
Zauber. Ja. Wir wollen John Fleming Olsen nicht verschweigen, der auch Mitglied der Band ist und den wir als Wirt kennen als Imbisswirt, genau, von Ditsche. Ja. Die Weltenbummlerin, die Rock'n'Rollerin, die Frau mit den vielen Funktionen, mit den vielen Gesichtern, die auf der Bühne sehr präsent ist, aber doch sehr aufpasst, dass ihr Privatleben und ihr persönliches Leben sehr geschützt bleibt. Diese Frau hat einen Talisman, eine blaue Ukulele mit Strasssteinen. Wie kommt es dazu, dass man als Talisman eine blaue Ukulele mit Strasssteinen hat?
Ja, das war eine Eurovision Song Contest Geschichte, dass wir bei dem Vorentscheid in der Deutschen Schauspielhaus hier in Hamburg angetreten sind, und jede von den Kandidaten musste zwei Songs, also ein älterer Eurovision Gewinner Song im eigenen Stil und dann den eigenen Song. Und wir mit Texas Lightning haben Waterloo von ABBA ausgesucht, wow, in einer langsamen Swing Version, ganz niedlich. Und dazu hatte ich eine 40er Jahre ganz enge blaue Kostüm an. Und Olli hatte einen großen Anteil daran mit dieser Ukulele. Eine blaue Ukulele passt dazu. Auf jeden Fall, ich weiß, wir sind dann aus dem Schauspielhaus zwischen Probe und also an einer von diesen Proben die lange Reihe runter und haben Strasssteine geholt und so eine Klebepistole, und Olli saß backstage und hat die Brillis auf die Ukulele nochmal geklebt. Also ich habe ein Original-Kunstwerk von Olli Dittrich zu Hause.
Er neigt auch zum Detail.
Und dann habe ich das angebaut. Ja, ich habe das so angekettet an meinem Kleid mit ein Stück Stoff, dass ich das gespielt habe. Und dann, als ich in meine Choreo ging, habe ich das fallen lassen können. Und es hing da so wie ein Revolver, also, oder wie so ein Gewehr. Und ich konnte beide Hände dann weiter und dann wieder schnappen und weitermachen. Also das war schon schick.
Abschließende Frage, liebe Jane. Du hast eine große Liebe, glaube ich, für Weihnachtsmärkte. Wir sind noch weit von Weihnachten entfernt. Aber das ist etwas, wo du dich wohlfühlst, was du magst. Gleichzeitig hast du eine wunderbare Pointe gesagt in einem Interview, nämlich, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann, ich glaube an die australische Zahnfee. Was hat es mit der australischen Zahnfee auf sich?
Die australische Zahnfee ist so für kleine Kinder, wenn die ersten Zähne rausfallen, dann stellt man das im Badezimmer auf so eine Glasplatte oder irgendwo unter ein Glas. Dann geht man schlafen und wenn man schläft, in der Nacht kommt die Zahnfee und nimmt den Zahn und legt Geld dahin am nächsten Morgen. So, da sind alle kleine Kinder so am Wackeln mit den Zahn. Und bei uns zu Hause so gewesen, in dem Haus, wo ich als kleines Kind war, gab es so einen Flur, die einmal rund ging. Also es ging den Flur und dann durchs Esszimmer, dann in so ein Looping durchs Wohnzimmer und wieder zurück. Also man konnte einmal rum. Und ich natürlich, alle sehr busy, wir waren ja zu der Zeit ja 4 Kinder. Innerhalb 5 Jahre hat meine Mutter 4 Kinder gekriegt. Und da war echt High Life. Und ich stehe morgens auf und will mein Geld von der Zahnfee und der Zahn ist noch da. Ich wutentbrannt in die Küche, den Flur runter. Ich glaube nicht an die Zahnfee, das ist alles geschwindelt und die kam nicht und so. Und meine Mutter guckte mich an und sagte, also ich glaube, entweder hat sie sich verspätet oder du hast sie verguckt, geh nochmal gucken. Und ich ging einfach den Weg zurück und da war das Geld. Und ab da habe ich 10 Jahre lang an die Zahnfee geglaubt. Papa ist ganz flink, hat es mitgekriegt, ganz flink einmal die Runde gemacht, von hinten an das Glas und hat das Geld hingelegt. So.
Liebe Jane Comerford, Sie waren eine Zierde bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Schön, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Wir hören jetzt, denke ich, noch ein bisschen Musik von Ihnen, mit Ihnen. Ich freue mich drauf.
Dankeschön. Vielen Dank an euch alle auch.
In der Sendung Meyer Burckhardts Frauengeschichten war diesmal Jane Comerford zu Gast. Das Gespräch wurde Mitte Mai im Schloss Agathenburg aufgezeichnet. Die Redaktion hatte Doris Schiederich. Sie finden die Sendung ab sofort auch in der Mediathek über ndr.de/talk. Die nächste Ausgabe von Meyer Burckhardts Frauengeschichten hören Sie am Sonntag, den 2. Juli.
Hamburger Sprüh, ich fühl mich so blue, immer so blue, egal was ich tu. Wenn es flimmert und schimmert ganz grau, ist die Farbe der Stimmung dann blau, ja. Egal was ich tu, immer nur blue, mein Hamburger Sprüh, ich und du. Der Himmel wird nicht mehr ganz hell. Meine Laune wird dann tendenziell so blue. Egal was ich tu, immer so blue. Mein Hamburger Sprüh, ich und du. Egal was ich tu. Sprüh, I love you.
Thank you.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.